Die Lesung für heute steht passend zum Thema im Schöpfungsbericht in 1. Mose. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Gott der Herr dachte: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Da versetzte Gott der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief: Endlich, sie ist's, eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide, und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon, und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf, und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte: Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zur Frau: Was hast du getan? Sie antwortete: Die Schlange ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt.
Glück durch Freundschaft und Partnerschaft, das ist das Thema für heute. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, gerade eben in diesem Video. Was war der entscheidende Glücksfaktor von den Leuten, die da sich geäußert haben? Ist das euch aufgefallen? Irgendeiner ein Votum? Genau, andere Menschen oder in dem Fall Freundschaft und Partnerschaft. Also ganz passend zu dem, worum es heute gehen soll. Also immer dieser Aspekt, bis auf, ich glaube, ein oder zwei Personen haben sich eigentlich alle in dieser Hinsicht geäußert. Und darum soll es eben heute in dieser Predigt gehen. Und wir sind ja in dieser Themenreihe Glückskind, haben da schon unterschiedliche Aspekte angeguckt. Heute eben mit dem Schwerpunkt Partnerschaft und Freundschaft. Und das ist ein Thema, was uns ja alle irgendwie betrifft und auch in der Regel interessiert, wo wir alle irgendwie mit zu tun haben. Und gleichzeitig ist es natürlich etwas, wo ich sagen würde, was so ein Riesenthema ist, dass es schwer ist, da in, ich sage jetzt nicht wie viele Minuten, sonst lege ich mich fest, aber in einer gewissen Zeit das umfassend zu beantworten. Ich habe bei der Vorbereitung ein Zitat gelesen, da dachte ich, das bringt es eigentlich als Einstieg ganz gut auf den Punkt. Und zwar hat ein amerikanischer Autor, Henry M. Nouwen, so würde ich ihn aussprechen, oder Nouwen, wie auch immer, etwas über eine Freundschaft in seinem Leben geschrieben, die er erlebt hat. Und dieses Zitat müsste auch in eurem Programmheft drin stehen. Er schreibt Folgendes im Rückblick auf diese Freundschaft: Unter meinen vielen Freunden gab es einen, der mir in einer Art begegnet ist, wie mir bis dahin nie jemand begegnet war. Unsere Freundschaft hat mich ermutigt, mir selber zu erlauben, mich mit größerem Vertrauen und Zuversicht lieben und umsorgen zu lassen. Es war für mich eine komplett neue Erfahrung und hat mir ungeheure Freude und Frieden gebracht. Für mich war es so, als wäre eine Tür zu meinem inneren Leben geöffnet worden. Eine Tür, die während meiner Jugendzeit und auch als Erwachsener lange verschlossen geblieben war. Aber diese zutiefst befriedigende Freundschaft wurde mir zum Weg großer Schmerzen. Denn schon bald entdeckte ich, dass der weite Raum, der in mir aufgeschlossen worden war, nicht durch die Person gefüllt werden konnte, die ihn geöffnet hatte. Ich wurde besitzergreifend, bedürftig und abhängig. Als die Freundschaft schlussendlich abgebrochen werden musste, fiel ich in mir zusammen. Ich fühlte mich verlassen, abgelehnt und betrogen. Was der Henry da beschreibt in diesem kurzen Absatz, ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von uns auf die eine oder andere Art und Weise kennt. Vielleicht nicht in so einer intensiven Freundschaft, aber dieses, dass Partnerschaft und Freundschaft ein Potenzial haben, uns irrsinnig glücklich zu machen auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch das Potenzial haben, uns irrsinnig unglücklich zu machen. Und manchmal hängt das ganz eng aneinander. Das Glück und dann auch das Unglück. Auf der einen Seite kennen wir das wahrscheinlich, die Schönheit von Freundschaft und Partnerschaft. Das Glück, die Erfüllung, die damit zusammenhängt, quasi diese Tür, so wie er schreibt, die in uns dadurch geöffnet werden kann, in unserem Inneren. Wo Dinge freigesetzt werden, die wir vielleicht bisher gar nicht kannten in uns. Und dann aber auf der anderen Seite auch das, was oftmals eher nach Chaos sich anfühlt. Zerbrochene Beziehungen. Das Gefühl, abgelehnt zu sein, vielleicht so richtig ausgekotzt zu sein von dem anderen, missbraucht, missverstanden, einsam und vielleicht so als Sammelkategorie unglücklich, im Regen stehen gelassen zu sein. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so, dass wir Beziehungen, Freundschaft, Partnerschaft oft so erleben, wo Glück und Unglück so eng beieinander sind? Wenn du berufstätig bist, dann wirst du wahrscheinlich im Moment, vielleicht bist du auch ganz toll und fleißig und hast das schon hinter dir, aber wenn nicht, wirst du so ähnlich gehen wie mir, du wirst gerade irgendwie damit beschäftigt sein, deine Steuererklärung anzugehen. Deine Einkommensteuererklärung, weil es gibt ein Abgabedatum, das ist jetzt gerade heute, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und wenn du das nicht einhältst, musst du wenigstens eine Verlängerung beantragen. Also irgendwie musst du dich mit dieser Steuererklärung zumindest mal beschäftigt haben. Und jedes Jahr, wenn ich mich beschäftige, wenigstens die Belege zusammenzusammeln, also ich mache das schon gar nicht mehr selber, ich habe das meinem Papa zugeordnet, der macht das dankenswerterweise für mich, aber allein schon dieses Belege sammeln bringt mich zu dem Punkt, wo ich sage, boah, ist das kompliziert? Kann das nicht einfacher sein? Warum ist das so kompliziert? Steuererklärung, warum muss man das machen? Und warum kann man das nicht ganz einfach machen? Vor ein paar Jahren, das wissen die Älteren von uns wahrscheinlich noch, gab es mal einen CDU-Politiker mit Namen Friedrich Merz, der einen Vorschlag gemacht hat, gesagt, wir müssen diese Steuerpolitik reformieren, wir müssen die vereinfachen. Und dann hat er einen Ausspruch gemacht, der ist legendär geworden, ja fast sprichwörtlich, der hat den Vorschlag gemacht oder die Idee einer sogenannten Bierdeckelreform. Mit anderen Worten, er hat gesagt, die Steuererklärung müsste so sein, also die Steuerpolitik, die Steuergesetzgebung müsste so vereinfacht werden, dass eine Einkommenssteuererklärung auf einen Bierdeckel draufpasst. So einfach. Also ein Bierdeckel ist nicht so groß und wer schon mal eine Steuererklärung gemacht hat, weiß, das ist ein bisschen umfangreicher. Mit diesem Vorschlag hat er sich leider nicht durchsetzen können. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich realistisch gewesen wäre, aber ich dachte so, ja, da hat es endlich mal einer verstanden, aber leider hat er sich nicht durchgesetzt. Die Verse, die wir gerade eben in der Schriftlesung gehört haben, sind im Grunde genommen, wenn man so will, eine Bierdeckel-Beziehungserklärung. In wenigen Versen, vielleicht passt es nicht ganz auf den Bierdeckel drauf, aber vielleicht auf ein bisschen größeren, auf den Teller wenigstens, einen Pappteller, da würden die Verse drauf passen. Das ist quasi die Erklärung für unser Dilemma, was wir im Bereich Partnerschaft und Freundschaft immer wieder erleben. Das ist quasi die Kurzfassung von dem, dass Beziehungen oft so viel Potenzial für Glück und gleichzeitig für Unglück haben. Das will ich ein bisschen erklären. Was sagen denn diese Verse aus dem ersten Buch Mose uns über Beziehung, über Freundschaft und Partnerschaft? Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er nicht nur die Erde geschaffen, sondern das ganze Universum, unvorstellbar für uns. Und viele denken auch, ja, schöne Geschichte und so. Ich glaube, er hat es gemacht, tatsächlich gemacht. Er hat die Erde geschaffen, er hat die Erde, die Tiere geschaffen, alles, was wir so sehen können und vieles, was wir nicht sehen können. Und dann, und das ist schon mal eine steile Aussage, nicht zufällig ist dann auch noch der Mensch irgendwo bei rausgekommen, weil er sich so weiterentwickelt hat, sondern als Krönung der Schöpfung, als das quasi beste Stück, hat Gott den Menschen gemacht. Und jetzt kommt's, er hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen. Das heißt nicht, wir sehen alle aus wie Gott, Das ist auch nicht schwer feststellbar, dass es nicht so ist, wenn man mich anguckt, ja, also das Äußere, das, darum geht's nicht, sondern die Art, wie wir sind, wie wir als Menschen gemacht sind in unserem Wesen, entspricht Gott. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist der, dass wir Menschen von Grund auf als Beziehungswesen angelegt sind. An dieser Stelle, wo Gott das sagt, wo er den Menschen macht, heißt es, dass Gott sich quasi selber auffordert und sagt, lasst uns Menschen machen. Und das hat damit zu tun, dass Gott uns sich vorstellt als eine Dreieinigkeit. Er lebt in Beziehung von Ewigkeit her in alle Ewigkeit als Vater, Sohn und Heiliger Geist. In einer Beziehung, die vollkommen ist, die perfekt ist, die wunderbar ist. Und in diesem Sinne hat Gott uns ebenbildlich zu ihm gemacht, dass wir in Beziehung leben sollen. So sind wir angelegt. Und das merkt man an diesem kleinen Ausspruch, als er den Mann gemacht hat. Ja, alles war perfekt. Das ist wirklich sehr auffällig, wenn ihr euch das mal durchliest im ersten Kapitel. Zu allem sagt Gott, es war sehr gut. Also, check 1, 100%. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, das ist nicht gut. Und das ist, dass der Mann alleine sei. Als er den Mann macht, sagt er, das ist nicht gut, dass er alleine ist. Und deswegen schuf er die Frau als, es heißt in manchen Übersetzungen als Gehilfin, daraus haben manche interpretiert, dass die Frau immer nur sozusagen die Helferin zum Glück des Mannes sein soll, das ist nicht der Punkt. Gehilfin heißt in dem Fall vielmehr als Ergänzung im Sinne von, dass Mann und Frau eine Ganzheit, eine vollkommene Einheit werden können und vollkommen Gott widerspiegeln können, weil Gott auch in Beziehung lebt. Das ist damit gemeint. Wir Menschen sind so verdrahtet, so angelegt, dass wir in Ergänzung zueinander als Beziehungswesen geschaffen sind. Und es geht sogar so weit, dass Mann und Frau aufeinander bezogen als Ergänzung geschaffen sind, sodass sie zusammen eine Einheit sein sollen, die Gott widerspiegelt. So wie Gott eins ist, in perfekter Harmonie, so sollen auch Mann und Frau eins sein. So hat Gott sich das gedacht. Und das wird auch daran deutlich, dass es dann heißt, der Mann soll seine eigene Familie verlassen und seiner Frau anhangen. Das Wort da, das ist schön, immer so ein schönes Wort, wenn man bei Hochzeiten predigt, heißt ankleben. Sie sollen quasi miteinander so verklebt werden, dass, also wer alle schon mal Holz verklebt hat und sich ein bisschen auskennt, weiß, eine gute Klebestelle beim Holz, wenn man Holz zueinander, die reißt nicht. Es bricht woanders, aber nicht an der Klebestelle. Dieses Wort ist da gemeint. Also Mann und Frau sollen so miteinander verkleben, dass sie untrennbar werden. Es sei denn natürlich durch Tod und so weiter, aber das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. So hat Gott sich das gedacht. Und das Coole ist, was wir sehen in diesen ersten zwei Kapiteln, Adam und Eva, die ersten Menschen, lebten in dieser vollkommenen Einheit, in dieser Ganzheit, in dieser Aufeinanderbezogenheit. Und zwar nicht nur mit sich selber, sondern mit Gott. Ja, das ist quasi ein ganz cooles, schönes Bild, ziemlich einfach, weil es wird hier gesagt, sie waren nackt und sie schämten sich nicht voneinander. Damit ist nicht in erster Linie gemeint, das auch, dass sie nackig waren. Ja, das ist nicht der Punkt. Also sie waren jetzt nicht die ersten FKK-Anhänger oder sowas, sondern was damit gemeint ist, sie waren so transparent voreinander, so offen und so aufeinander bezogen, dass es nichts gab, was zwischen ihnen stand. Und sie waren so geschaffen, dass sie sich da nicht schämen brauchten. Da war nichts, wofür sie sich hätten schämen brauchen. Und vielleicht kennst du das auch, diese Sehnsucht, diesen Wunsch nach dem Partner der Partnerin in dir. Jemand, den du liebst und der dich liebt. Diese Sehnsucht nach Einheit, nach Vereinigung, nach seelischer Transparenz mit dieser Person. Jetzt weißt du, woher das kommt. Von Gott. Diese Sehnsucht in dir, in mir, ist etwas Gutes. Das hat Gott geschaffen, so hat Gott uns angelegt. Und wahrscheinlich weißt du oder hast das auch erlebt, wie stark diese Sehnsucht sein kann, was die für eine Kraft entwickeln kann. Was tun wir nicht alles, um diese Person zu finden oder ihr zu begegnen? Und wenn wir meinen, wir haben sie gefunden, das Dumme ist ja, dass das manchmal nicht von beiden Seiten aus so ist, aber wenn wir meinen, wir haben sie gefunden, was sind wir nicht bereit für Dinge aufzugeben, nur um mit dieser Person zusammen zu sein. Im Alten Testament, in einem Buch, das nennt sich das Buch der Sprüche, da heißt es an einer Stelle, denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wer mich kennt, weiß, oder weiß es auch nicht, aber nach einer Zeit wahrscheinlich schon, weiß, dass ich für mein Leben gerne Feuer mache. Ich liebe es, Sachen anzuzünden, ehrlich. Das habe ich schon als Kind gemacht. Zum Leidwesen meiner Eltern, ich habe einmal fast unseren Keller abgefackelt, weil ich irgendwas angezündet habe. Und wir hatten so ein großes Feld, weil es so ein Baugebiet war, wo so trockenes Gras überall war. Und ich habe es geliebt, diese Grasdinger anzuzünden, weil das so cool brannte. Das wurde so ein Flächenbrand. Das Dumme war, dass das einmal wirklich außer Kontrolle geraten ist und dieses komplette Feld abgefackelt war. Also es hat sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Es ist glücklicherweise nichts passiert, da stand nichts drauf, außer Gras und ein paar so Bäume. Aber das war grenzwertig, hat ordentlich geraucht und wir haben hinterher auch zugegeben, dass wir es waren, aber es ging gut aus. Mittlerweile weiß ich, dass wenn Feuer richtig Spaß machen soll, wenn Feuer nicht unkontrolliert werden soll und viel verbrannte Erde hinterlassen soll, dass es einen Rahmen für das Feuer braucht. Also bei uns im Garten so ein Terrassengrill, der das Feuer begrenzt. Oder wenn ihr pfadfinderisch unterwegs seid, wisst ihr, ihr müsst um eine Feuerstelle mal schön Steine legen, vielleicht sogar einen kleinen Wassergraben anlegen, damit es nicht unkontrolliert wird. Oder wenn ihr es im Winter macht, in der Regel im Kamin und nicht auf dem Wohnzimmertisch. Ja, das ist sinnvoll, dass das so angelegt ist. So ist das auch mit der Liebe und der Sehnsucht, die in uns lebt, nach Einheit. Gott weiß um die Kraft dieser Sehnsucht. Es wird als Flamme des Herrn bezeichnet. Aber damit diese Sehnsucht nicht außer Kontrolle gerät und nur verbrannte Erde hinterlässt, schafft Gott einen Rahmen für die Liebe und die körperliche und seelische Einheit. Und das ist die Ehe, die lebenslange Liebesgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, ich sage nochmal, zwischen einem Mann und einer Frau, die gemeinsam durch dick und dünn gehen. Das ist Gottes Idee und Gottes Konzept, wo er sagt, lasst diese Flamme leuchten, zündet die an, vergesst den Rahmen nicht, weil sonst viel verbrannte Erde hinterlassen wird. Also, dass wir Menschen so geschaffen sind als Beziehungswesen, das merken wir insbesondere bei diesem Wunsch nach Partnerschaft. Aber das merken wir nicht nur bei dem Wunsch nach Partnerschaft, weil manchmal ist ja kein Partner da. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie minderwertige Menschen wären oder so. Nein, wir merken das allein deswegen, dass wir Menschen generell auf Beziehung angelegt sind. Wir brauchen und suchen Gemeinschaft, wir brauchen und suchen Freundschaft, wir sind auf Familie angelegt, wo wir die uns selber im Grunde begegnen durch den anderen. Das hat Gott da eingelegt. Er macht es an Adam und Eva deutlich, aber es wird sofort klar, das erweitert sich. Und wir Menschen sind solche Wesen, dass wir Beziehung und Freundschaft und Familie brauchen. Man könnte ja sagen, so weit, so gut, wenn es nicht das dritte Kapitel im ersten Buch Mose gäbe, eins der wahrscheinlich dunkelsten Kapitel der gesamten Bibel. Da, wo Adam und Eva ungehorsam wären und meinen, sie wüssten besser, wie Leben gelingt als Gott, da passiert etwas, was sich durchzieht bis heute. Die Trennung von Gott, also die Auflehnung gegen ihn, produziert automatisch die Trennung von unserem Mitmenschen. Ich will das nur mal ganz kurz skizzieren, weil es das beschreibt, was wir auch nach wie vor merken. Plötzlich merken Adam und Eva, sie sind nackt und sie schämen sich. Also wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, da geht es um mehr als jetzt nur das äußere Nacktsein. Die Einheit, Harmonie und Ganzheit, das tiefe Verstehen des anderen, all das ist zerbrochen. Das ist gestört. Sie haben Angst, sie verstecken sich vor Gott. Johannes, ein Jünger Jesu, schreibt einmal in seinem Brief hinterher etwas ganz Interessantes. Er sagt, Angst oder Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Adam und Eva haben an dem Punkt die vollkommene Liebe zu Gott und zueinander verloren. Und das ist bitter, wenn man sich das mal durchliest, wie das vorher gewesen ist und wie es dann plötzlich ist. Sie sind nicht mehr diese vollkommene Einheit, sondern plötzlich steht da jeder für sich. Sie sind selbstzentriert und darauf bedacht, dass jeder seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zieht. Ist euch aufgefallen, wie sie Gott antworten? Adam, wo bist du? Warum weißt du, dass du nackt bist? Und dann fangen die gegenseitigen Schuldzuweisungen an. Ja, weißt du, ich war es ja nicht. Das war ja die Frau. Da kann ich ja nichts für, wenn du mir so eine Frau machst. Ne, bist du selber schuld. Hättest du ja mal ein bisschen anders verdrahten können, die Gute. Was sagt die Frau? Ja gut, sie wusste ja, die konnte nicht sagen, Adam war es, das stimmte ja nicht. Und Gott ist ja auch nicht ganz dumm. Also ich meine, ne, musste sich, die Schlange war es. Ich war es nicht, die Schlange war es. Und so ist es wahrscheinlich bis heute, auch in unseren Beziehungen. Jeder versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und dann gehen die gegenseitigen Schuldzuweisungen los. Ich war es nicht, er war es, sie war es und so weiter und so fort. Und wenn es keiner mehr ist, der überbleibt, dann war es das System oder die Politik oder was weiß ich wer. Im schlimmsten Fall Gott. Das Prinzip ist klar, Trennung von Gott bewirkt Trennung voneinander, von uns Menschen untereinander. Aber zurück bleibt nach wie vor diese Sehnsucht nach Einheit und Ganzheit, sowohl in der Beziehung zu Gott als auch in der Beziehung zu unseren Freunden und Partnern. Und das Krasse ist, wir Menschen versuchen seitdem beständig dieses Vakuum zu füllen. Ja, dieses Vakuum, was wir empfinden, was wir alle kennen, wir suchen Glück, dieses Empfinden, wieder eins zu sein, ganz zu sein, vollkommen zu sein. Das hebräische Wort für Vollkommenheit heißt eigentlich Ganzheit. Also quasi das fehlende Puzzlestück zu finden, einzusetzen, sodass wir komplett sind. Das ist das, was wir suchen. Wir suchen es in unterschiedlichen Dingen, aber vor allen Dingen auch in Beziehung, weil wir von Gott auch so angelegt sind. Aber hast du schon mal versucht, einen Waldbrand mit einem Tropfen Wasser zu löschen? Unmöglich, lächerlich. Und das ist im Grunde das, was wir tun, wenn wir meinen, wir könnten Gott, der ja in dieser Beziehung von Anfang an war, diese Einheit, wenn wir meinen, wir könnten Gott durch irgendetwas oder durch irgendwen ersetzen. Dieser Henry Nouwen, der schreibt: Kein Freund, kein Liebhaber, kein Ehemann oder Ehefrau, keine Gemeinschaft oder Kommunität wird in der Lage sein, unser tiefstes Verlangen nach Einheit und Ganzheit zu stillen. Und indem wir andere mit dieser göttlichen Erwartung belasten, die wir ja selber nur teilweise wahrnehmen, blockieren wir vielleicht die Möglichkeit einer wahren Freundschaft und beschwören stattdessen Gefühle von Unzulänglichkeit und Schwachheit herauf. Es ist traurig zu sehen, wie manchmal Leute, die an Einsamkeit leiden, nach einer Lösung für ihr Leiden suchen, indem sie sich mit messianischen Erwartungen einem neuen Freund, einem neuen Liebhaber oder einer neuen Gemeinschaft zuwenden. Ein anderer Theologe, Vaughan Roberts heißt der, schreibt: Wenn wir von irgendjemand anderem als Christus, egal ob Ehepartner oder Freund, erwarten, unser Retter zu sein, jemand, der unsere größten Bedürfnisse erfüllt und unsere tiefsten Sehnsüchte stillt, werden wir unbefriedigt sein. Indem wir einer Beziehung diese Last auferlegen, werden wir die Beziehung schädigen und sogar komplett zerbrechen. Vielleicht kennst du diese Erfahrung sogar aus eigenem Erleben. Dass du eine Beziehung so überfrachtet hast, so wie dieser Henry Nouwen am Anfang geschrieben hat, dass sie letztlich zerbrochen ist. Aber wie kann es denn trotzdem gelingen, dass unsere Beziehungen, die wir brauchen, die wir leben, trotzdem gelingen können, trotzdem glücklich sind, ohne dass wir aus diesen Beziehungen unsere tiefste Identität und Existenz ziehen müssen? Ist das möglich? Es ist möglich. Und deswegen haben wir eben dieses Theaterstück gesehen von Petrus. Petrus und Jesus, die eine Freundschaft hatten, die echt dicke war. Aber am Ende der Zeit, wo Jesus auf dieser Erde war, da ist diese Freundschaft richtig ins Wackeln gekommen. Das war quasi bei Petrus so eine Art Verrat auf Ansage. Ja, ihm wurde es vorher gesagt und an dem Punkt, wo Jesus menschlich gesprochen ihn am meisten gebraucht hätte, da hat er es wirklich geschmissen. An dem Punkt ist er seinem Freund in den Rücken gefallen. Er hat gesagt, ich kenne den nicht. Eigentlich das Krasseste, was man machen kann als Freund. Ja, dass man dann sagt, wenn es drauf ankommt, ne, mit dem, mit der will ich nichts zu tun haben, ich kenne ihn nicht, ich kenne sie nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus, nachdem das passiert ist, sich viele Gedanken über seine Freundschaft, über seine Beziehung zu Jesus gemacht hat. Der war komplett verwirrt, mit Sicherheit. Warum ist der jetzt gestorben? Aber ich glaube auch, dass er sich gefragt hat, hätte ich was anders machen müssen? Was ist mir vorgegangen? Wer bin ich? Könnt ihr euch ja mal selber fragen, was denkt ihr, wie war der Selbstwert von Petrus wohl danach? Was hat er für eine Selbstachtung von sich selber? Wahrscheinlich keine besonders hohe. Hatte er nicht 3 Jahre lang von Jesus selber gehört und es auch gesehen, wie Freundschaft eigentlich sein sollte? Wie man füreinander da ist, füreinander sorgt? Dieser Vaughan Roberts schreibt in seinem Buch über Freundschaft am Ende etwas, wo ich denke, vielleicht hat es Petrus ähnlich empfunden. Während ich über die einzelnen Themen zur Freundschaft nachgedacht habe, also im Rückblick auf sein Buch, ist mir oft mein Scheitern sehr bewusst vor Augen gestanden. Denn ich war so oft nicht der Art von Freund, den die Bibel empfiehlt. Gleichzeitig haben die Gedanken über Freundschaft in mir eine tiefe Sehnsucht geweckt, die Sehnsucht, solch ein Freund zu sein und solche Freunde zu haben. Dann schreibt er weiter, die Selbsthilfebücher zum Thema Freundschaft, die in der Regel hohe Verkaufszahlen aufweisen, sagen uns, dass wir unsere Beziehungssehnsüchte stillen können, indem wir bestimmte Einstellungen übernehmen und konkrete Handlungen folgen lassen. Ihr Ratschlag beginnt meistens mit einem Aufruf, das eigene Selbstbewusstsein und die Liebe zu sich selbst zu stärken. Die Ironie an der Sache ist, dass diese Bücher nicht aufzeigen, dass die Lösung, die sie anbieten, das eigentliche Problem ist. Unsere Selbstzentriertheit zerstört unsere Beziehung. Und wir können das nicht aus uns heraus reparieren. Vielmehr brauchen wir eine tiefere Liebe, die von außen auf uns zukommt. Und das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Und genau das erfährt Petrus an diesem Punkt. An dem Morgen, als er Jesus begegnet und mit ihm zusammen frühstückt, was schon ein Zeichen in der damaligen Kultur war, du bist angenommen, du bist willkommen, erlebt er die Wahrheit, die Jesus vorher selber gesagt hat. Das könnt ihr in Johannes 15, Vers 13 nachlesen, wo Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hatte Jesus bewiesen. Er hat sein Leben gelassen. Und das macht er dem Petrus deutlich. Er steht da nicht mit verurteilender Geste oder schickt Petrus nicht in die Ecke oder auf irgendwie eine Sonderbußtour oder was weiß ich was. Er empfängt ihn mit offenen Armen und macht ihm deutlich, Petrus, auch für dich bin ich gestorben. Genau für dein Versagen, was ich schon vorher kannte, bin ich gestorben. Ich habe dein Versagen mit ans Kreuz genommen, dein Zu-Kurz-Kommen in der Beziehung. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier mit dieser Sehnsucht nach dem Partner fürs Leben. Vielleicht sitzt du aber auch schon hier mit dem Partner fürs Leben und du denkst, wo ist das Glück hin? War es ein Fehlgriff? Vielleicht sitzt du auch hier mit so einem ähnlichen Erlebnis, wie es der Petrus hatte. In einer Freundschaft, wo du bitterlich enttäuscht worden bist oder wo du bitterlich enttäuscht hast. Egal wie. Der erste Schritt, und das ist quasi die Rückabwicklung von dem, was wir in Genesis lesen, ist, dass nicht du dich selber irgendwie mehr lieben musst, sondern dass du dich lieben lässt. Und zwar von Jesus. Nimm Jesus an, lass dich von ihm lieben. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Petrus dann von Jesus dreimal nach seiner Liebe gefragt wird. Petrus, hast du mich lieb? Dreimal hat er ihn verraten und dreimal fragt Jesus ihn. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht ging so ein innerer Dialog bei Petrus ab, so ungefähr so. Perfektion, hundertprozentige Hingabe, Selbstlosigkeit und uneingeschränkte Treue kann ich dir, Jesus, nicht bieten. Vielmehr komme ich als Sünder, als einer, der es nicht aus sich herauspackt. Ja, Jesus, alles scheint danach auszusehen, dass ich dich nicht liebe. Aber du kennst mein Herz und du weißt, dass es anders ist. Aber wenn ich so kommen kann und wenn du einfach wissen willst, was in meinem Herzen ist, und wenn dir das reicht, Jesus, dann ja, Jesus, dann liebe ich dich. Ich liebe dich. Ich kenne das so gut von mir selber, genau diese Sache. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu meiner Frau, in der Beziehung zu meinen Kindern, in der Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, dieses Versagen, dieses zu kurz kommen. Und es ist so gut zu wissen, dass bei Jesus wir kommen können und sagen können, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber das ist immer erst die Antwort auf die Liebe, die Jesus uns vorausschickt. Wo Jesus sagt, ich liebe dich, ich bin für dich gestorben, ich habe quasi bewiesen, dass ich die größte Liebe habe. Und deswegen, nicht weil du Perfektion mitbringst, sondern weil du die Bedürftigkeit mitbringst, deswegen darfst du mich zurücklieben. Und das möchte ich. Und das ist das Zweite. Jesus will deine Liebe und deine Freundschaft. Von Petrus will er das und von dir und mir genauso. Das Spannende ist, wo das passiert, dann sagt Jesus, und das ist der Schlüssel, denke ich, für gelingende und hoffentlich hauptsächlich glückliche Beziehungen in unserem Leben. Dann passiert das, was Jesus sagt, okay, Petrus, jetzt weide meine Lämmer, pass auf meine Schafe auf oder in einer anderen Art und Weise, sei Hirte für die Menschen um dich herum, die ich in dein Leben stelle. Und seht ihr, das ist im Grunde genau die Sache, was Jesus Petrus sagt, ist, pass auf, finde dein Glück in mir, weil ich dich liebe, weil ich dich angenommen habe. Such es immer wieder in mir. Erwarte das, was nur ich dir geben kann, von mir. Und dann gestalte deine Beziehung so, dass du darauf bedacht bist, den anderen, soweit es eben geht, glücklich zu machen. Mit anderen Worten, sei Hirte. Was tut ein guter Hirte? Er sorgt für das Wohlergehen der Schafe. Dem geht es nicht erst darum, dass er Urlaub am Strand machen kann und die Schafe gucken können, wo sie bleiben, sondern er passt auf, dass sie gute Weide finden, dass sie da geschützt sind vor Feinden. Da passt er drauf auf. Da muss er manches Mal wachen, da muss er früher aufstehen, da muss er gucken. Das ist nicht einfach. Dann sei ein Hirte, indem du den Schafen Trost spendest, für sie da bist. Geh ihnen nach. Bleib an ihrer Seite. Nicht du bestimmst das Tempo für die Herde, sondern die Herde bestimmt dein Tempo, wenn du ein guter Hirte bist. Und ihr könnt das selber alles mal versuchen zu transferieren in euer Leben, in eure Freundschaften, was das bedeutet. Nur ich sage direkt, das wird nicht funktionieren, wenn du deine Identität, wenn du dein Glück aus diesen Beziehungen herausziehen musst. Das geht nicht. Weil wenn du dein Glück in Jesus findest und immer wieder findest und da auftankst, dann wirst du mehr und mehr befreit, so deine Beziehung zu gestalten. Und das Coole ist, dass das eigentlich der Weg dahin ist, dass unsere Beziehung glücklicher, tiefer, reiner, besser, glücklicher werden. Und Jesus hat uns das vorgemacht, und das ist der Abschluss, was ich lesen möchte aus Philippa, wo Paulus anmahnt den Philippern ganz generell in ihren Beziehungen und sagt, pass auf, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm alle Ehrentitel, als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Leute, wir sind Glückskinder. Wir sind Glückskinder, weil wir die Möglichkeit haben, unser Glück in Jesus zu finden. Und weil wir damit einen Weg aufgezeigt bekommen, befreit zu werden von unserer Selbstzentriertheit, von dieser Sucht, wo Sehnsucht ja schnell zu werden kann, alles aus unseren Beziehungen ziehen zu wollen, was sie nicht hergeben können. Weil wir werden befreit, uns anders in diese Beziehung investieren zu können und sie werden glücklicher werden. Und ich glaube auch wir selber. Und dazu möchte ich euch Mut machen bei dem Thema Partnerschaft und Freundschaft. Sucht euer Glück bei Jesus. Ich sage mir das genauso selber. Christoph, such dein Glück bei Jesus. Lass dich auftanken. Und dann sei bereit, lass dich befreien dazu, Hirte für die Leute um dich herum zu sein und erlebe, wie deine Beziehungen glücklicher werden. Ich möchte mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der gute, wunderbare Hirte bist, der das so bewiesen hat, dass du dein Leben lässt für deine Freunde. Und es gibt nichts Größeres an Liebesbeweis. Danke dafür. Und danke, dass das für uns gilt. Und gleichzeitig bitten wir dich, dass da, wo unsere Beziehungen gestört sind, wo wir das nicht als Glück erleben, wo wir es vielleicht als Unglück erleben, wo wir Probleme haben, Schwierigkeiten, Herr, dass du da mitten in unsere Beziehung kommst, uns umgestaltest und uns Wege zeigst, wie wir einander dienen können, wie wir einander gute Hirten sein können. Danke, dass wir dich haben. Danke, dass du es uns vorgelebt hast. Und danke auch, dass du uns die Kraft schenkst, das umzusetzen. Amen.